Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast war mehr als 12 Jahre bei SAP im Product Management und ist nun seit mehreren Jahren bei Microsoft Senior Program Manager. Hallo und herzlich willkommen, Holger Bruchelt.
Hallo Christoph.
Es freut mich extrem, dass du dir da ein paar Minuten Zeit genommen hast. Ich habe jetzt mal ganz kurz beschrieben, was du machst. Also genauer gesagt, ich habe einfach mal den Titel deiner Position genannt. Aber hol uns da gerne nochmal ab. Wer bist du genau und mit welchen Themen beschäftigst du dich tagtäglich bei Microsoft?
Ja, super. Genau, also wie du gesagt hast, ich bin vor 5 Jahren ungefähr zu Microsoft gekommen, davor lange bei der SAP gewesen. Und ja, bei Microsoft war ich zunächst in so einer Cloud-Solution-Architect-Rolle unterwegs und inzwischen bin ich im Produktmanagement. Und im Produktmanagement arbeite ich sehr viel mit der SAP zusammen, um verschiedene Integrationsszenarien herauszustellen oder zu schauen, wie können Kunden, die SAP und Microsoft im Einsatz haben, am besten diese beiden Produkte verwenden oder diese beiden Welten verwenden. Genau. Und da bin ich eben ganz eng mit der Entwicklung verbunden. Ich habe noch immer einen sehr, sehr engen Kontakt mit Kunden und Partnern, weil das für mich einfach extrem wichtig ist, zu schauen, was wollen die Kunden, was interessiert die Kunden momentan. Und da versuche ich, diese Ideen oder die Anforderungen von den Kunden zu nehmen, zu konsolidieren und dann das Ganze eben mit der Entwicklung zusammen hoffentlich umzusetzen.
Und du hast jetzt im Prinzip schon ein sehr spannendes Stichwort genannt, das Thema: Ich achte darauf, wie sich die Kundenanforderungen entwickeln oder schon in den letzten Jahren, in den letzten Monaten entwickelt haben. Und aufgrund dieser Veränderungen hat man sich natürlich als Unternehmen auch extrem verändern müssen. Jetzt wäre damals spannend, man hat ja auch miterlebt, wie sich Microsoft in den letzten Jahren im Prinzip komplett neu erfunden hat oder auch auf die neuen Anforderungen, auf die neuen Märkte reagieren musste. Hol uns da mal ab, was hat sich denn da konkret getan in den letzten Monaten oder in den letzten Jahren?
Ja, ich glaube, das ist natürlich super spannend. Vor allem, wenn man sich anschaut, hier mit Satya Nadella, wie sich da Microsoft geändert hat. Ich muss sagen, ich habe mich da sozusagen ins gemachte Nest schon reingesetzt. Also als ich zu Microsoft gekommen bin, hatte Satya Nadella schon diese ganze Transformation auch angestartet sozusagen. Und das heißt, ich bin eigentlich schon in die neue Microsoft reingekommen. Also ich glaube, davor, wir kennen alle die böse Microsoft, die da teilweise sehr aggressiv auch aufgetreten ist. Hier Linux ist Cancer und so, diese ganz klassischen Sprüche. Und ich glaube, da hat Microsoft unheimlich sich geändert. Also gerade wenn ich mir Azure anschaue zum Beispiel, Linux ist da Standard. Also es ist ganz, ganz normal, dass das Linux-Workload läuft. Die Art und Weise, wie wir mit Linux zusammenarbeiten, wie wir mit den Open-Source-Tools zusammenarbeiten, wie wir mit der Community zusammenarbeiten. Wenn man sich anschaut, was mit GitHub passiert ist. Ich glaube, auch bei GitHub gab es zum Beispiel extrem große Bedenken, wie geht es jetzt weiter, wenn Microsoft GitHub übernimmt. Und ich glaube, also das ist jetzt meine Wahrnehmung als Microsoft-Angestellter logischerweise, dass sich das extrem positiv verändert hat. Also dass auch die Community gesehen hat, nee, Microsoft ist da nicht irgendwie böse, sondern unterstützt es, macht es weiter, treibt es vorwärts, versucht wirklich da das Beste auch für die Community rauszuholen. Gleiches Beispiel Visual Studio Code. Also es gibt unheimlich viele Bereiche jetzt, wo Microsoft eben nicht mehr glücklicherweise als die böse Microsoft wahrgenommen wird, sondern als extrem offene Firma. Gleichzeitig hat Microsoft natürlich auch selber eine riesen Transformation durchgemacht, was das ganze Business-Geschäft angeht. Also früher alle 3 Jahre eine neue Windows-Version oder alle 3 Jahre ein neuer Server, der ausgeliefert wird, den die Kunden verwenden müssen. Inzwischen kompletter Wechsel in die Cloud. Und auch da, ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als ich meine ersten Office-Produkte dann eben jetzt nicht mehr gekauft habe, weil sie on-premise laufen und dann, ja, kaufen wir es mal alle 6 Jahre oder so, weil es läuft ja eh noch gut. Diese Umstellung auf Office 365, wo du dann die ganze Software über die Cloud kriegst, wo du regelmäßig Updates kriegst, wo du neue Funktionalitäten einfach reinbekommst, wo du Cloud-Arbeitsspeicher hast mit OneDrive und sowas. Also die Art und Weise, wie Microsoft da sich selber auch extrem verändert hat, von diesem 3-Jahre-Prozess On-Premise-Software rausliefern zu einer richtigen Cloud-Company, die mit Office 365, mit Azure natürlich ganz, ganz extrem, ja, wirklich Software in der Cloud anbietet. PaaS-Services, SaaS-Services, also wirklich eine Riesenumstellung, die da bei Microsoft stattgefunden hat. Und natürlich auch vielleicht als letztes, obwohl das wahrscheinlich gar nicht das letzte sein sollte, die kulturelle Umstellung bei Microsoft. Satya Nadella hat diesen Satz, Strategy eats culture for breakfast. Ah, jetzt weiß ich jetzt, ich habe es jetzt glaube ich nicht mehr ganz im Kopf, aber wo dann eben Satya auch ganz wichtig herausgestellt hat, dass eine Transformation jetzt nicht nur bei den Produkten stattfinden kann, sondern die Transformation muss wirklich bei dem Mitarbeiter, bei jedem einzelnen Mitarbeiter stattfinden. Nur dann gelingt es. Und das ist dann eben eine Umstellung, die nicht nur on-premise Cloud, die nicht nur gegen Open Source, für Open Source, sondern eben auch wirklich beim jedem Mitarbeiter selber stattfinden muss. Und das finde ich unheimlich spannend, wie Microsoft das geschafft hat.
Und ich würde da gerne gleich die Brücke bauen. Und zwar, das hast du gerade schon erwähnt, diese Transformation on-premise zu Cloud. Und aktuell ist ja ein heiß diskutiertes Thema, das Thema rund um Low-Code, No-Code, dass man eben keinen Code mehr benötigt oder keine Entwicklerkenntnisse mehr oder nur wenige, um eigene Software zu entwickeln. Bevor wir auf diese Thematik eingehen, wäre noch mal spannend, du bist jetzt im Produktmanagement tätig. Und da ist natürlich die Voraussetzung, dass man nahe am Kunden dran ist, dass man genau die Anforderungen versteht und übersetzen kann in dann diese Programmiersprache oder in neuen Systemen. Jetzt wäre da mal spannend, wie geht ihr dann davor, du mit deinem Team, um eben genau an dieses Feedback heranzukommen, dieses Feedback zu analysieren, um daraus ableiten zu können, wie könnte man daraus eben neue Software, bessere Software zu bauen?
Ja, ich glaube, das ist gerade im Kontext von Low-Code extrem spannend und auch teilweise sehr, sehr schwierig, weil ganz häufig sind ja diese Low-Code-Prozesse nicht, dass sie strategisch eingeführt werden oder so, sondern das ist das, was der durchschnittliche Benutzer, der typische Anwender, der Business-User, der Finance-User, der in den verschiedenen Abteilungen arbeitet, der da über Probleme stolpert und die irgendwie versucht selber zu lösen. Das heißt, hier diese ganze Geschichte, die wir mit der Schatten-IT haben, dass the business runs on Excel, ganz, ganz viele Unternehmen kopieren ihre Daten aus einem SAP-System raus, aus anderen Systemen raus, haben die dann in Excel und bauen da super komplexe Excel-Szenarien auf, um dann Probleme zu lösen. Und die Schwierigkeit ist jetzt, genau von diesen Problemen zu erfahren. Also dass du idealerweise setzt du dich wirklich mit den Kunden hin und schaust mal zu. Oder also es ist viel, viel Reden mit den Kunden, viel Interaktion, was natürlich jetzt durch Corona nochmal extrem schwieriger war, weil alles remote ist. Und ganz häufig ist ja so, wenn du beim Kunden vor Ort bist, wenn du mit ihm Kaffee trinkst und dann mit ihm wieder ins Büro gehst und er macht nochmal ganz schnell was. Das sind so viele wichtige Erfahrungen, die da rauskommen, die man mitnehmen kann. Wenn du auf einer Konferenz bist und eine Präsentation hältst oder sowas, dann ist es nett, aber manchmal ist es viel, viel wichtiger, das Gespräch danach, wenn der dann kommt, oh, ich habe das und das gesehen, aber ging das auch in dem und Weg? Also diese Art der Interaktion ist, glaube ich, extrem wichtig. Dadurch, dass es jetzt nicht so gut geht, dass man eben nicht immer natürlich bei den ganzen Leuten dabei sein kann, versuchen wir immer mehr so auch Tools mitzugeben, die der Kunde mitlaufen lassen kann, dass er einfach mal schaut, also ich analysiere jetzt mal meine Prozesse und schau mal, was passiert denn in meinem Unternehmen oder bei mir als Anwender. Ich meine, wir als Microsoft haben natürlich auch den großen Vorteil, gerade was um SAP und diese Low-Code-Geschichten geht, wir sind ein riesen SAP-Kunde, das heißt, wir leiden, wir durchleben generell diese gleichen oder ganz, ganz viele Probleme, die auch andere Kunden haben. Und da haben wir natürlich einen viel besseren Bezug auch von unserer eigenen IT zu lernen, von den Erfahrungen, die haben. Weil mit denen kann ich mich deutlich einfacher mal hinsetzen und höre auch leichter irgendwelche Beschwerden von den Mitarbeitern. Und dann geht es eben darum, ja, diese Informationen zu nehmen, diese zu abstrahieren, zu clustern vielleicht und daraus dann irgendwie neue Erfahrungen rausziehen zu können.
Du hast jetzt schon das Thema Schatten-IT angesprochen. Und wenn man eben natürlich über Low-Code, No-Code herumdiskutiert, ist das natürlich ein großer Nachteil, den viele Unternehmen gleich im Kopf haben. Und da wäre jetzt mal spannend, wie hast du das konkret in der Praxis wahrgenommen? Ist der eine Punkt. Neben Schatten-IT gibt es auch noch andere Nachteile, die du in der Praxis beobachtet hast. Und viel spannender wäre, wenn du das beobachtet hast, wie haben das Unternehmen für sich gelöst, dass eben die Vorteile von Low-Code oder No-Code genutzt werden, aber die Schattenseite, die nicht zustande kommt.
Also ich muss sogar so sagen, für mich ist die neue Low-Code-Welt sozusagen ein Grund, Schatten-IT abzulösen. Weil ich glaube, wenn ich mir heute die Unternehmen anschaue, gerade wieder dieses Excel-Beispiel, der Benutzer hat ein gewisses Problem und das muss er lösen. Er geht zu IT, IT hat ganz andere Probleme. IT macht größere Projekte und ich als kleiner Mitarbeiter, der irgendwas machen möchte, finde da gar nicht Gehör. Also suche ich mir selber irgendwelche Lösungen. Und die Lösungen sind, ich nehme ein Excel-Tool. Funktioniert wunderbar. Ich kopiere die Daten rein, ich lerne ein bisschen, wie ich mit Excel-Formen irgendwas machen kann und super, klappt wunderbar. Dann gebe ich das meinem Kollegen, der baut darauf auf, baut wieder was auf. So passiert dies Schatten-IT. Wenn ich das Ganze jetzt über moderne Low-Code-Tools mache, und ich sage extra moderne Low-Code-Tools, weil zum Beispiel, als ich bei der SAP noch war, hatten wir ein wunderschönes Tool Visual Composer. Mit dem konnte man auch toll Low-Code-mäßig neue Applikationen bauen. Aber das war mehr in der Excel-Ecke sozusagen. Also es war komplett isoliert. Keiner wusste, dass ich das mache. Bis auf dem vielleicht, dem ich gesagt habe, ich brauche eine Lizenz dafür oder so. Aber sonst wusste keiner, dass ich das gemacht habe. Jetzt mit den neuen Low-Code-Tools, und zum Beispiel natürlich eben jetzt hier auch von der Microsoft-Seite mit der Power-Plattform, dann sind es, ich würde sagen, so Cloud-basierte Low-Code-Tools. Das heißt, ich als Anwender kann das verwenden, ich kann loslegen, kann meine Applikation bauen, aber die IT kann trotzdem noch die volle Kontrolle haben. Also IT kann zum Beispiel erstmal sehen, dass ich was baue, dass ich als Benutzer 5 Applikationen gebaut habe und kann dann eben auch sehen, oh, die eine Applikation, die läuft aber super gut, der muss was Tolles gemacht haben. Vielleicht benutze ich das als IT auch als Möglichkeit, jetzt mit dem Benutzer mal zu reden und zu sagen, du, das, was du gemacht hast, ist super cool, das kommt richtig gut an, wie hast du das gemacht, können wir dich unterstützen? Also, dass ich als IT aktiv auf diesen Benutzer drauf zugehe. Oder ein anderes Beispiel, die IT kann kontrollieren, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das heißt, die IT kann sicherstellen, dass gewisse Compliance-Regularien oder Security-Anforderungen eingehalten werden. Dass zum Beispiel ich allen meinen Mitarbeitern die Möglichkeit gebe, Low-Code-Applikationen zu bauen, aber sie dürfen zum Beispiel nicht auf das SAP-Finance-System drauf zugreifen, weil da habe ich vielleicht zu sehr Angst, dass was passieren könnte. Also diese Möglichkeit, die mir jetzt die modernen Low-Code-Tools geben, helfen meiner Meinung nach wirklich den Unternehmen, diese Schatten-IT abzubauen. Weil wenn ich es schaffe, dass dieser Benutzer jetzt nicht mehr sein Excel verwendet und da irgendwie die Daten runterkopiert und vielleicht aus dem Finance-System eine CSV-Datei runterkopiert, die in Excel macht und die dann im Unternehmen verteilt. Wenn ich das schaffe, dass der nicht mehr Excel verwendet, sondern jetzt eine Power-App baut, wo ich als IT Kontrolle drüber habe, dann kann ich sicherstellen, dass die Daten eben nicht aus dem Finance-System über diese Power-App irgendwie verteilt werden, sondern dass er eben vielleicht nur, was weiß ich, vielleicht 2 Tabellen aus der Finance-Applikation, weil die sind okay, oder er darf es halt nicht extern verteilen oder so. Das kann ich kontrollieren und deswegen glaube ich eigentlich eben, dass die modernen Low-Code-Tools hier eher helfen, eine Schatten-IT abzubauen und gar nicht eben das nach vorne zu bringen.
Das heißt, so ganz kurz zusammengefasst, du siehst eher jetzt im Rahmen der großen Überschrift digitalen Transformation, wo es auch darum geht, zum Beispiel mit Low-Code, No-Code Plattformen, Prozesse zu automatisieren, dass Unternehmen die Chance haben, die Prozesse, die in der Vergangenheit vielleicht organisch gewachsen sind und einfach wie so ein bunter Blumenstrauß, jede Abteilung macht halt, was sie glaubt, was am besten ist, dass jetzt die Möglichkeit ist, diese Prozesse wirklich mal aufzuarbeiten, herunterzubrechen, zu standardisieren, um diese natürlich im nächsten Schritt zu optimieren und dann nächster Schritt zu automatisieren, um davon wirklich profitieren zu können.
Genau, genau. Und das Faszinierende ist eben meiner Meinung nach, dass das eben jetzt jeder Benutzer machen kann. Also der Benutzer, der das eigentliche Problem sieht, der tagtäglich, oh, jetzt muss ich schon wieder die 5 Schritte da durchführen an meinem PC und morgen muss ich es wieder machen und übermorgen wieder machen. Aber IT kann mir nicht helfen, weil sie keine Zeit haben. Und wie gesagt, das ist kein Vorwurf, sondern es ist einfach so. IT hat ganz andere Probleme meistens, mit denen sie sich beschäftigen müssen. Aber ich als Benutzer, ja, habe bis jetzt immer nur meine Workarounds gemacht und jetzt kriege ich auf einmal ein Tooling an die Hand, mit dem ich meine Prozesse analysieren kann, mit denen ich leicht neue Applikationen bauen kann und mit dem ich dann eben diese Schritte automatisieren kann, vielleicht auch mit meinen Kollegen teilen und dann können wir gemeinsam immer mehr daraus machen. Aber das ist genau der Punkt, wo ich eben, glaube ich, wirklich sehe, dass wir mit diesen ganzen Low-Code-Tools, mit der Prozessautomatisierung jetzt wirklich an den Endanwender rangehen können und ihm helfen können, hier sein Leben einfacher zu machen.
Ich habe auch letztens genau über diese Thematik mit einer anderen Person drüber gesprochen, die ist verantwortlich für das ganze Thema Automatisierung bei einer deutschen großen Versicherung. Und das Automatisierungsteam besteht nur aus 5 Personen, aber sie haben schon extrem viel Prozesse automatisiert. Und die sind eben, oder die gehen aktuell noch immer ähnlich vor. Das heißt, sie stellen einfach mal den Fachbereichen das Wissen zur Verfügung, wie könnt ihr eure Prozesse automatisieren. Sobald dieser Prozess mit dem zur Verfügung gestellten Tool automatisiert worden ist, ist der nächste Schritt, dass dieses kleine Automatisierungsteam diesen Prozess analysiert und schaut, okay, passt das so? Und bevor dieser Prozess wirklich live geht, werden nochmal die einzelnen Governance-Schritte abgearbeitet. Okay, kann es jetzt wirklich genauso, wie der Fachbereich das zusammengeklickt hat, kann es so live gehen oder muss da noch irgendwie eine andere Richtlinie eingehalten werden oder irgendwas optimiert werden, dass eben die Richtlinien eingehalten werden? Und so kommen sie im Prinzip mit einem kleinen Automatisierungsteam extrem schnell voran und nutzen eben die ganzen Ressourcen vom Fachbereich, die natürlich auch wieder den kompletten Überblick haben über die einzelnen Prozesse aus dem Fachbereich.
Genau, und das passt auch super. Das ist genau das, was wir eigentlich auch den Unternehmen empfehlen, um so die groben Fehler zu vermeiden. Dass wir sagen, baut ein Center of Excellence auf. Also baut ein Team, was sich primär darum kümmert, was auch als Ansprechpartner dienen kann, wo eben kundenspezifische Lessons learned, Best Practices auch verteilt werden können, wo ich als normaler Anwender einfach mal nachfragen kann. Und das ist wirklich absolut faszinierend. Also ich glaube, du hast ein schönes Beispiel da genannt, aber genau das sehe ich bei ganz, ganz vielen anderen Kunden auch, wo vielleicht erstmal eine einzige Person angefangen hat, mit Power Automate einen Prozess zu automatisieren. Und so, gut, geht ja wunderbar. Dann kommt der Kollege und fragt, wie hast du das gemacht? Und dann bildet sich so langsam so ein organisches Center of Excellence heraus. Und wenn man das standardisiert, und wir haben da jetzt inzwischen so viele Templates und Vorlagen auch, weil wir eben wirklich sehen, dass dieser Prozess, das ist was den Kunden extrem helfen kann. Also, dass wir jetzt von vornherein sagen, du, denk doch über so ein Center of Excellence nach. Schaut euch das einfach mal von vornherein an, wo auch gewisse Richtlinien, eben diese ganzen Security und Data Loss Prevention, Compliance-Richtlinien auch unter einem Dach sozusagen kommen, aber wo man das als Stelle geben kann, wo die Leute eben hingehen können, um nachzufragen, wie klappt's, wo sie Erfahrungen austauschen können und so weiter. Und das ist wirklich, wirklich toll zu sehen, wie sowas bei ganz, ganz vielen Firmen inzwischen passiert.
Du hast gerade Template oder Best Practice angesprochen. Kannst du da noch vielleicht einen tieferen Einblick geben, wie ein Beispiel konkret aussehen könnte?
Ah, da gibt es natürlich ganz, ganz viele. Also das erste Template sozusagen, das wir haben, ist eben, dass man so ein Forum aufbaut, dass man so eine Interaktion macht, dass man eben wirklich der Community hilft, zusammenzukommen. Dann haben wir natürlich Templates, was den ganzen Governance-Prozess angeht, weil wir wollen ja eben genau diese Schatten-IT vermeiden. Also deswegen geben wir den Firmen an die Hand. Wie können sie es machen, dass sie compliant, dass sie Security-Richtlinien haben? Welche Konnektoren schalten sie erstmal frei und so weiter? Das Ganze. Und dann haben wir natürlich auch wirklich prozessspezifische Templates. Also wie sieht es aus, wenn du in deinem Tag vielleicht im Outlook anfängst, dann springst du ins SAP ab, dann gehst du in Teams weiter, um deinen Finance-Prozess, deine Order durchzuführen oder so. Dafür haben wir auch natürlich viele, viele Templates, die es dem Benutzer helfen, entweder Automatisierungsschritte durchzuführen, wo ich dann eben das als Vorlage nehmen kann und dann erweitere ich es natürlich mit meinen spezifischen Anforderungen oder auch Vorlagen für neue Applikationen, die ich dann eben ganz einfach bauen kann, dass ich es schnell auf mein mobiles Gerät bekommen kann und so weiter. Also da gibt es eine riesen Anzahl von Templates und vielleicht auch da wieder, um diesen Bogen auf den Anfang zurückzumachen, ganz, ganz viel davon liegt auf GitHub, ganz öffentlich. Das heißt, jeder kann contributen. Wenn wir gerade über dieses Center of Excellence reden, das ist ja auch viel, viel, viel Dokumentation. Und es ist nicht eine Dokumentation, die hier, Microsoft, da ist es alles, sondern das kommt auch von der Community. Also wir haben sogenannte Global Black Belts, die sich zum Beispiel um die Power Plattform kümmern. Die sind ganz viel bei den Kunden unterwegs. helfen dem Kunden das einzuführen, aber lernen dabei natürlich auch unheimlich viel. Nee, bei dem Kunden hat das und das nicht geklappt. Und das fließt dann wieder zurück, unter anderem eben über GitHub in die entsprechende Dokumentation. Und dann können wieder die nächsten Kunden auch wieder davon profitieren. Also da gibt es unheimlich viele Templates inzwischen und Best Practices, die wir jetzt einfach den Kunden mitgeben können.
Und lass uns da gerne nochmal beim Thema Best Practices bezogen auf die Automatisierung von Prozessen eingehen. Jetzt wäre da nochmal spannend, wenn wir so einfach die einzelnen Schritte herausarbeiten, speziell jetzt aus deiner Erfahrung raus. Wie gehst du da genau vor? Sprich, erster Punkt, Analyse. Wie finde ich überhaupt die passenden Anwendungsfälle bis hin zum komplett automatisierten Prozess?
Genau. Ich glaube, da die erste Schwierigkeit ist erstmal, den Prozess zu erkennen. Also, wo geht es denn überhaupt los? Wo geht denn mein Prozess überhaupt los? Und da, wie gesagt, ist idealerweise, wenn man sich wirklich die Zeit nehmen kann und sich mal einen Tag lang neben die entsprechenden Anwender setzen kann. Aber häufig ist auch so, den Anwendern erstmal zu sagen, hier, überleg doch mal, was sind denn eure Prozesse? Also schaut doch mal an. Natürlich haben wir auch Monitoring-Möglichkeiten, wenn du ins SAP-System reinschaust. Das SAP schreibt jede Menge Logs, die du verwenden kannst. Natürlich kann ich, wenn ich Daten miteinander austausche und das über eine gewisse Plattform läuft, kann ich schauen, was laufen denn da für Daten? Kann ich da vielleicht die Prozesse analysieren? Aber ich denke wirklich, wenn du erstmal dieses Bewusstsein den Anwendern gibst, überleg doch mal, was ihr optimieren könntet, dann fängt man auch selber an nachzudenken. Wenn ich dann in dem Stadion bin, dann kann ich eben entweder, klar, ich setze mich wie gesagt daneben oder ich lasse mal ein paar Tools mitlaufen, ganz aktiv, weil ich sage so, heute nehme ich mir mal vor, meine Prozesse zu analysieren. Und dann gibt es verschiedenste Tools, die wir auch anbieten, wo man dann einfach wirklich mal schauen kann, ja, jetzt hast du in Outlook das und das gemacht, dann bist du in Teams gesprungen, dann hast du in Excel verschiedene Sachen durchgespürt und dann bist du ins SAP-System gegangen und hast dort die 5 Prozesse durchgeführt und hast dort die Daten wieder rauskopiert. Das kann man mitlaufen lassen und kann das auch konsolidieren dann. Das heißt, idealerweise haben wir nicht nur eine Person, sondern das machen dann mehrere aus der gleichen Abteilung vielleicht, die alle an ähnlichen Prozessen arbeitet. Und wenn wir diese Informationen, also es ist wirklich ganz, ganz viel erstmal Informationen sammeln, Monitoring, Telemetrieinformationen bekommen. Was läuft denn da eigentlich wirklich ab? Und dann haben wir die Tools, um das Ganze zusammenzulegen und zu schauen, okay, also in Outlook können wir verschiedene Sachen automatisieren. In Excel können wir verschiedene Sachen automatisieren. Wenn die Daten in das SAP-System reingehen, dann können wir wirklich so einen holistischen End-to-End-Prozess aufbauen, der dann eben wirklich diese ganzen Schritte automatisiert. Aber der allererste, wichtigste Schritt ist erstmal, den Mitarbeitern zu sagen, so jetzt schaut mal nach, was habt ihr denn für Prozesse? Und dann eben mit dem Monitoring anfangen und wirklich ja, zu tracken sozusagen, dass jeder Benutzer selber für sich trackt, was mache ich denn eigentlich überhaupt?
Ja, und den Punkt, den kann man gar nicht oft genug sagen, den du jetzt auch ein paar Mal angesprochen hast. Das Thema, ich muss mein Problem mal genau verstehen und dann kann ich erst drüber nachdenken, wie könnte dafür eine passende Lösung ausschauen, weil ich erlebe, dass viele Unternehmen immer so vorgehen und sagen, ja gut, andere Unternehmen nutzen RPA, nutzen KI, was auch immer, egal welche Technologie, und wir müssen das jetzt auch machen. Aber ja, Gar nicht hinterfragen, wo sind denn meine Probleme in irgendeinem Fachbereich und wie kommen diese Probleme zustande? Und dann kann man erst daraus ableiten, welche Technologie kann denn genau diese Probleme lösen?
Genau, sehe ich ganz genauso. Also nur die Technologie einfach draufschmeißen bringt überhaupt nichts, sondern man muss wirklich erstmal diese Awareness schaffen. Und ganz, ganz häufig ist es halt so, dass das natürlich nicht von der IT kommen kann, sondern der jeweilige Business-Benutzer. Wie gesagt, derjenige, der Montagmorgen wieder ins Büro geht und weiß, oh, jetzt muss ich wieder diese 5 Schritte machen. Dem müssen wir empowern, dass er jetzt die Möglichkeit hat zu sagen, okay, das ist wirklich mein Problem, jetzt nehme ich das mal auf und dann kriege ich von IT die Tools, die es mir helfen, diesen Prozess zu automatisieren oder zu vereinfachen.
Und jetzt wäre nochmal spannend, wir kommen schon ganz langsam zum Schluss, so ein paar Learnings aus den letzten Projekten, aus den letzten Jahren, die du hier eben gerne teilen möchtest, wo jeder davon was mitnehmen kann.
Viel, viel reden. Das ist vielleicht erstmal das erste Learning. Also wenn man sich wirklich mit den Leuten unterhält, dann kommen da ganz automatisch ganz, ganz tolle Sachen zustande. Was für mich dann immer wirklich total begeisternd ist, zu sehen, wie schnell sowas auch wirklich funktionieren kann. Also wenn du wirklich sagst, du zeigst mal, was mit Low-Code alles geht und dann kommst du eine Woche später und dann haben die Sachen automatisiert, wo du denkst, ja Moment, eigentlich wollte ich doch erstmal zeigen, wie es überhaupt geht. Aber dadurch, dass die Tools so viel einfacher geworden sind, können die Leute das einfach wirklich sofort anwenden. Und das ist absolut begeisternd zu sehen, wenn, also ich war bei verschiedenen Firmen jetzt vor kurzem, das ist schon ein bisschen länger her, bei einem Chemieunternehmen hier, wo wir das wirklich gezeigt haben, was kann man mit der Power-Plattform machen. Die Business-User waren total begeistert, die IT war extrem abgeneigt und hat gesagt, nee, wollen wir nicht, das gibt nur Ärger, macht nichts. Und dann haben wir das nochmal ruhig erklärt, also haben wieder besprochen, haben geredet, haben erklärt, was man da machen kann. Und als ich dann irgendwie, ich glaube, 2 Monate später wieder zu denen gekommen sind, hat sich die Situation komplett geändert. Die IT-Abteilung war total begeistert, dass ihre Anwender jetzt oder die Business-User jetzt mit Low-Code-Tools auf einmal ihnen unheimlich viel Arbeit abgenommen hatten. Jetzt kamen nicht dauernd irgendwelche Anfragen, können wir das machen? Nee, sondern die haben das selber gemacht und die IT-Abteilung hat sich dann so aufgestellt, dass sie gesagt hat, sie haben sogar eine Person dediziert für den Support für diese Low-Code-Leute zur Verfügung gestellt, dass eben gerade dieser Unterschied zwischen Pro-Developern und den Low-Code-Developern, dass sie gesagt haben, die IT stellt jetzt jemanden zur Verfügung, der die APIs, wenn hier, ich brauche Zugriff auf Finance, okay, dann kümmere ich mich, ich stelle einmal die Finance-API zur Verfügung und ab dann können wieder hunderte von Business-Usern auf diese Finance-App zugreifen. Also das hatte sich komplett geändert, dass am Anfang, nee, wir wollen als IT, wir wollen überhaupt nichts mit Low-Code zu tun haben, das ist super, das hilft uns, nimmt uns extrem viel Arbeit ab, weil wir uns jetzt wieder auf unsere Projekte konzentrieren können. Wir helfen bei der allgemeinen Acceptance. Die Business-User sind wieder glücklich, weil sie wirklich was machen können, weil sie ihre Produkte oder ihre Probleme lösen können. Und die IT ist der Enabler dafür. Und das sind so Sachen, wo ich total begeistert aus diesen Projekten rausgehe, weil man eben sehen kann, als erstes große Abneigung, danach absolute Verfechter und dann wird ein Center of Excellence aufgebaut und dann ist so eine Eigenmotivation dabei und geht immer besser und besser und weiter und komplizierter auch. Das ist unheimlich schön zu sehen, wenn man, also vielleicht als Learning, einfach mal anfangen, versuchen zu erklären, die Leute mit reinzuholen, Probleme aktiv andiskutieren, also Security, Governance, Compliance sind wirklich wichtige Punkte, aber die kann man adressieren. Die kann man, da gibt es Lösungen. Man muss nur offen darüber reden und wenn man mit diesen Learnings in die Projekte reingeht, ich glaube, das ist wirklich absolut faszinierend, was dann dabei rauskommen kann.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und wenn du das ein oder andere Learning aus dieser Folge mitnehmen konntest, dann geh unbedingt sicher, dass du auch diesem Podcast folgst. Egal ob auf Apple, Spotify oder Google, so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.